Egal, wo wir leben und egal, was wir arbeiten, wir verbrauchen Rohstoffe, die für uns passend verarbeitet wurden. Wir produzieren Müll und wir tragen dazu bei, dass große Mengen Kohlenstoffdioxid, kurz CO2, in die Atmosphäre gelangen. Für unseren Bedarf beispielsweise an Strom, für Beleuchtung, Computer und Radiogeräte und im Winter an Wärme. Dafür werden andernorts Kohle, Erdöl oder Erdgas verfeuert. Zudem konsumieren wir Nahrungsmittel und schätzen freundliche Dienstleister. Auch die Befriedigung dieser Bedürfnisse geht nicht ohne den Verbrauch fossiler Energieträger.
Wie sind die privaten Haushalte an CO2-Emissionen beteiligt?
Ein Forschungsprojekt am Institut für sozialökologische Forschung in Frankfurt am Main hat die Kohlendioxidemissionen von Privathaushalten analysiert. Dazu wurden alle in Deutschland anfallenden CO2-Emissionen erfasst und anschließend wurde berechnet, wie viel jeder einzelne Bundesbürger im Durchschnitt dazu beigetragen hat.
Das sind dann ungefähr 11, je nachdem wie man es rechnet, 11 Tonnen CO2-Äquivalente, also 11 Tonnen Treibhausgase pro Jahr. Und die teilen sich auf unterschiedliche Bereiche auf. Die größten sind eben mit 18% sind das Heizen, also für Wärme, 7% gehen für Strom drauf, 14% für Ernährung und 23% für Mobilität. Deswegen, weil da eben nicht nur das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel dabei sind, sondern auch der Flugverkehr. Also das sind die Bereiche, wo Haushalte schon über 50% der Treibhausgasemissionen, die in Deutschland entstehen, direkt oder indirekt verursachen.
Erklärt Dr. Immanuel Stieß. Er ist Projektleiter am Institut für sozialökologische Forschung. Stieß untersucht, was jeder einzelne Haushalt dazu beitragen könnte, um diese großen Mengen an CO2 zu verringern. Das Naheliegendste, man könnte zu einem zertifizierten Ökostromanbieter wechseln.
Was man noch machen kann, was gar nicht so viel kostet, aber was schon relativ weitreichend wäre, ist, wenn man möglichst wenig Fleisch, möglichst vor allem möglichst wenig Rindfleisch isst, und auch wenn man, da wird es dann schon schwieriger, Käse und Milchprodukte weniger isst. Also auch das ist kann man ungefähr ein Drittel von dem Bereich Ernährung, also der insgesamt ja 14% der Treibhausgasemissionen ausmacht, kann man da ungefähr ein Drittel verringern. Und ein anderer Bereich, da denken wir gar nicht so sehr dran, aber das ist auch ganz wirksam. Man kann auch im Bereich der Heizung kann man auch sparen. Es gibt so eine Faustregel, die besagt, dass pro Grad Raumtemperatur macht ungefähr 6% mehr oder weniger Energieverbrauch aus.
Wenn es im Winter im Zimmer also nicht 22 Grad warm wird, sondern nur 20 Grad, dann kann man 12% der CO2-Emissionen vermeiden, die zuvor beim Heizen angefallen sind. Und man könnte natürlich auch öfters mal die Bahn, den Bus oder das Fahrrad benutzen, statt ins Auto zu steigen. Zumindest überall dort, wo es bereits passende Angebote für den öffentlichen Nahverkehr gibt und für Fahrräder geeignete Wege. Ein frommer Wunsch? Immanuel Stieß.
In der Regel funktioniert sowas erst dann, wenn man sagen kann, eigentlich ist der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad kein Verzicht, sondern ich gewinne dadurch was. Etwa weil ich mich nicht um Parkplätze kümmern muss, weil ich genauso schnell bin oder sogar schneller bin als mit dem Auto.
Man muss sich jedoch erst mal überwinden, eine Alternative auszuprobieren. Wenn das nicht geschieht, fallen Überzeugungen und Alltagshandeln auseinander. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein.
Wir würden es gerne tun, aber ich muss eben dann doch relativ schnell ins Büro und will dann auf dem Rückweg noch einkaufen. Dann nehme ich vielleicht doch lieber das Auto und fahre eben nicht mit dem Fahrrad. Kann auch ein Grund sein, dass Dinge teurer sind. Also dass es vielleicht teurer ist, Biofleisch zu kaufen als konventionell hergestelltes Fleisch. Es kann aber auch sein, dass wir einfach Bedürfnisse haben, die einfach dem Klimaschutz entgegenstehen. Ich will mit dem Auto schnell fahren, ich will einen Städteurlaub machen, da fliege ich dann eben, wenn ich nur ein Wochenende Zeit habe. Und damit verhagel ich mir natürlich meine Klimabilanz ganz erheblich.
Die Folge? Vor allem ältere Menschen sind es, um deren Klimabilanz es recht gut bestellt ist. Sie reisen weniger in die Ferne als die Jungen, sie kaufen sich nicht jedes Jahr ein neues Handy und sie kochen sich ihr Mittagessen eher aus frischen Zutaten und greifen weniger auf Tiefkühlkost zurück.
Wie kann man in der Stadt CO2-Emissionen durch neue Technologien senken?
Statt auf die einzelnen Haushalte zu schauen, kann man fragen, welche Technologien und Strategien geeignet sind, den Energieverbrauch einer Stadt als Ganzes zu verringern. Die Diplom-Ingenieurin Christina Sager ist Leiterin der Gruppe Niedrigexergiesysteme am Fraunhofer Institut für Bauphysik.
Also wir haben natürlich in der gebauten Umgebung hauptsächlich ein Problem mit unserem Gebäudebestand. Ja, das heißt, wir haben in Deutschland die Situation, dass eigentlich alles so gut wie fertig gebaut ist. Es gibt kaum Neubautätigkeit im Verhältnis dazu, was schon alles steht. Und die Energieeffizienz der bestehenden Gebäude ist natürlich zum Teil relativ schlecht. Das heißt, da ist das höchste Potenzial, durch die Einsparung von Heizenergie ganz massiv CO2-Emissionen zu vermeiden.
Der Einzelne kann zwar seine Raumtemperatur im Winter reduzieren, das aber verbessert noch lange nicht den Wirkungsgrad seiner Heizung. Das kann jedoch teuer werden und diese Kosten scheuen viele Hausbesitzer.
Wir arbeiten da zum Beispiel auch an vorgefertigten Bauteilen, die man relativ einfach aufbringen kann, wo es auch darum geht, zum Beispiel verschiedene Funktionen zusammenzubringen, also eine Wärmedämmung zusammenzubringen, beispielsweise mit der mechanischen Lüftung, die dann eben die Lüftungswärmeverluste auch reduzieren kann und alles eben auch einfach und kostengünstig zu machen, um die Hemmnisse für eine Sanierung zu reduzieren.
Wenn das Haus so gut isoliert wird, dass deutlich weniger geheizt werden muss, dann werden die Kosten der Gebäudesanierung letztlich durch Einsparungen wieder hereingeholt. Eine weitere Möglichkeit beschreibt Christina Sager so.
Was im Bereich der Wärmenutzung auch interessant ist, einfach die gigantischen Speichermassen, die wir haben im Gebäude, mit einzubinden, zu nutzen, zu sagen, ein Gebäude braucht gar nicht, wenn es einigermaßen saniert ist, so kontinuierlich beheizt zu werden. Das heißt, wir können diese schwere Masse auch ein Stück weit nutzen, um beispielsweise eine Wärmepumpe dann zu betreiben, wenn viel Wind weht. Naja, und dann kommt das Gebäude eben auch mal dann 2-3 Stunden mit weniger Energie oder vielleicht auch mit gar keiner Energie aus und dann kann die Wärme aus einem Pufferspeicher beziehen, bis dann wieder Wind weht.
Solche Vorschläge klingen überzeugend, treffen aber nicht immer ins Schwarze. Immanuel Stieß vom Institut für sozialökologische Forschung nennt ein Beispiel.
Ich habe einen normalen Kühlschrank, den tausche ich aus gegen einen AA-Plus-Kühlschrank. Dann habe ich ein viel effizienteres Gerät, aber habe noch genauso viel Kühlschrank zur Verfügung, brauche aber weniger Strom und brauche weniger Zeuge, weniger CO2. Das Problem dabei ist bei solchen Effizienzstrategien, ist, dass ich dann vielleicht doch einen größeren Kühlschrank kaufe und dadurch mache ich diese Einspareffekte zunichte.
Bewusstes Handeln ist also auf allen Ebenen nötig, wenn man die Klimabilanz einer Stadt verbessern möchte. Optimisten sehen sogar die Möglichkeit einer Null-Emissionsstadt am Horizont. Spätestens dann, wenn aller Strom aus Wind- und Wasserkraft oder aus Solarkraftwerken stammt. Billig zu haben ist dieses Ziel aber nicht.
Das Szenario einer Null-Emissionsstadt sind natürlich gegeben. Die Frage ist, ob es in dieser Konsequenz letztendlich die richtungsweisende Strategie ist. Denn das erfordert natürlich sehr viel Umbau von unseren jetzt sehr feuerungsintensiven Heizungsanlagen und Mobilitäts-, also Kfz, Transportmitteln hin zu reinen Stromtechnologien. Also das wäre ein relativ teurer Weg.
Statt die Ölheizung in jedem einzelnen Wohnhaus durch Elektroheizung zu ersetzen, könnten aber auch intelligentere Ideen umgesetzt werden. Hierzu gehört beispielsweise der Ausbau von Fernwärmenetzen.
Und das ist natürlich auch ein Ansatz, den wir verfolgen unter dem Begriff Niedrigexergieversorgung. Das heißt, eine passende Energieversorgung für die tatsächlichen Bedürfnisse. Wo bekommen wir eine Quelle her für unsere Gebäudebeheizung, die ungefähr 40 Grad hat? Was könnte das sein? Es könnte beispielsweise Abwärme aus einem Industrieprozess sein. Das muss man auch in einem lokalen Quartierskontext betrachten. Ein stärkerer Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplung im lokalen Kontext.
Auch wenn es die CO2-neutrale Großstadt noch nicht gibt, kleinere CO2-neutrale Kommunen gibt es bereits. Christina Sager.
Bei vielen Konzepten, die es im Moment gibt, viele Kommunen, kleine ländliche Kommunen, die sagen, wir sind CO2-neutral oder wir sind eine 100% erneuerbare Kommune, funktioniert das so, dass sehr häufig, gibt auch Ausnahmen, sehr häufig große Windparks ausgewiesen worden sind an den Randbereichen. Die Kommunen sind in der Regel relativ klein, das heißt, die haben einen relativ kleinen Energiebedarf. Die Windparks produzieren viel Strom, das ist wirtschaftlich sehr interessant für die Kommunen. Und natürlich, wenn man das gegenrechnet, kann man dann sagen, der Windpark produziert so viel Strom, dass die Kommune sich praktisch sauber rechnet. Das ist natürlich für eine Großstadt wie Berlin oder Hamburg oder München schlichtweg nicht vorstellbar.
Wie greifen soziale Bewegungen die Problematik der CO2-Emissionen auf? Das Beispiel der Transition Towns.
Einen dritten Weg zur Null-Emissionsstadt bestreiten die sogenannten Transition Towns, die die Zukunft der Stadt nur jenseits fossiler Rohstoffe sehen. Diese soziale Bewegung wurde von Rob Hopkins in Irland initiiert und hat sich inzwischen auch andernorts etabliert. Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, unsere Abhängigkeit vom Erdöl zu beseitigen und Strategien gegen den Klimawandel zu entwickeln. In England hat man einen Masterplan erstellt, der vorgibt, was getan werden kann, wenn einer Stadt das Erdöl ausgehen sollte. Andrea Philipp ist Mitbegründerin der Transition Town Gruppe in Freiburg.
Ich weiß, dass zum Beispiel die Stadt Bristol hat auch einen Peak Oil Bericht erstellt, einfach um mal zu untersuchen, also wie stark und in welchen Bereichen die Stadt von Erdöl abhängig ist. Also sie haben halt wirklich diese ganzen, also von der medizinischen Versorgung mit Krankenhäusern, kulturell, sozial, einfach geschaut, wie stark sind wir da von Erdöl abhängig oder was würde passieren, wenn dann kein Erdöl mehr zur Verfügung stünde, um daraus eben dann auch wieder so einen Plan zu erstellen.
Um eine Energiewende zu erreichen, muss auch eine Kulturwende stattfinden. Und da sich die nationale und internationale Politik schwerfällig zeigt, bleibt nichts anderes übrig, als selber auf lokaler Ebene einen Weg in die postfossile Stadt zu finden. In Freiburg sollen deshalb künftig beispielsweise mehr Gartenkooperativen initiiert werden. Auch die Einführung von Regionalwährungen wird diskutiert. Einen Bezug zu den Produkten bekommen, die wir im Alltag verwenden, mehr Dinge wieder selber machen. Die Idee der Transition Towns gibt sich konsumkritisch.
Dann ist halt ein Schlagwort, also im englischen Raum ist es Reskilling. Also dass wir einfach, statt irgendwie jämmerlich zu verhungern, wenn auf einmal irgendwie die Supermärkte nicht mehr beliefert würden, dass wir eben wieder selber lernen, einfach unsere Nahrung, unsere oder grundsätzlich unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist da auch eben so ein bisschen, was man belächeln kann. Also ja, muss ich jetzt wieder selber anfangen, meine Wolle zu spinnen? Es sind nicht alle Ideen brandneu. Es ist einfach nur viel Wissen zusammengetragen. Und was man oft ja auch sieht, also ich finde es immer schrecklich, wenn man von diesem Rückschritt spricht, weil Menschen, die das tatsächlich machen, also die selbst anfangen, ihr Essen anzubauen oder ihre Pullover zu stricken, halt auch merken, dass es mit uns was ganz anderes macht. Also es ist auch ein psychologischer Aspekt. Viele Leute, die sagen, okay, ich hatte vorher einen Schreibtischjob, ich habe jetzt angefangen, mir einen Gemüsegarten anzulegen und es hat was Befreiendes eben in der Erde zu graben. Wenn ich auf einmal anfange, wieder zu stricken, das macht auch was. Also ich habe das Gefühl, ich kann auch selber was produzieren. Ich bin nicht nur was wert, irgendwie, wenn man irgendwie einen Computer vor mich hinstellt und ich da was rumtippe, sondern ich kann auch wirklich selbst was produzieren.
Trotz einer gewissen Portion Zivilisationskritik bejahen die Transition-Townlerinnen das Leben in der Stadt. Aber es soll verändert werden. Anonymität soll durch nachbarschaftlichen Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe ersetzt werden. Der anhaltende Trend zum Leben in der Stadt wird auch aus wissenschaftlicher Perspektive verfolgt. Christina Sager vom Fraunhofer Institut für Bauphysik.
Es gibt einen gewissen Trend, der jetzt wieder stärker in Richtung Stadt deutet. Das wird sich möglicherweise verstärken durch die gesteigerten Transportkosten. Das würde bedeuten, stärker wieder in Richtung dichtere Bebauung, Geschosswohnungsbau. Dieser Trend immer raus ins Grüne, ins Einfamilienhaus, auch mit langen Wegen dann zur Arbeit oder überall hin. Also diese starke Abhängigkeit vom Autoverkehr baut sich tendenziell etwas ab.
Immanuel Stieß vom Institut für sozialökologische Forschung stimmt dem zu.
Der große Vorteil ökologisch besteht darin, dass in Städten viele Menschen auf relativ engem Raum wohnen, dass zum Beispiel Mobilität und Wohnen viel effizienter gestaltet werden kann als auf dem flachen Land.
Wir müssen eigentlich versuchen, auch kompakte Stadtstrukturen zu schaffen, was natürlich von der Energieeffizienz viel günstiger ist. Je kürzer meine Wege sind, umso effizienter kann ich eine Nahwärmenutzung organisieren, umso besser kann ich eine Verteilung machen, umso weniger Verluste habe ich, umso weniger Transport brauche ich, umso eher können die Leute mit dem Fahrrad fahren.
Ideen und Konzepte für verbesserte Technologien existieren und das Bewusstsein um die eigene CO2-Bilanz und den Umgang mit Energie wächst in der Bevölkerung. Optimistisch ausgedrückt befinden wir uns bereits auf dem Weg in die CO2-neutrale Stadt. Aber es liegt in unserer Hand, wie lang dieser Weg sein wird und ob wir es schaffen, ihn zurückzulegen.